Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Naja, zumindest auf dem Weg dahin. Und das auch als Patient und Patientin? Möchte man meinen. Warum es da nicht unerheblichen Nachholbedarf gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Dirk, stelle ich mich an, sind Frauen nicht einfach kleine Männer, hat doch Aristoteles schon gesagt.
Ja, kleine Männer, genau. Man sieht ja auch gar keinen Unterschied, finde ich, ne? Wenn man sich jetzt so einen Mann anguckt und eine Frau, ne, wird ja im Moment viel darüber diskutiert, aber ja, es ist schon merkwürdig, dass man irgendwann festgelegt hat, ich glaube, Bikini-Modell. Das heißt, glaube ich, das Bikini-Modell, also praktisch ein Mann, der ein Bikini anhat, ein kleiner Mann, ist eine Frau. Und Punkt.
Ja, was ich weiß, ist, dass gerade wenn es irgendwie um Herzinfarkt oder Schlaganfall und so geht, dass dann Frauen ja ganz andere Symptome haben als Männer zum Beispiel. Also es gibt einen Unterschied, außer den kleinen Geschlechtsunterschied, gibt es ja auch einfach einen Unterschied, wie der Körper funktioniert anscheinend. Ein bisschen kann man sich das als Laie vorstellen. Frauen sind kleiner als Männer, sind aber deswegen nicht kleine Männer.
Ganz und gar nicht. Ne? Also überhaupt nicht. Natürlich nicht, das weiß man ja schon ewig. Ne? Und wenn ich jetzt so aus dem Sportbereich, ne, wenn man da mal das betrachtet, ist das so, Frauen haben dadurch, dass sie Kinder versorgen können müssen, wenn sie schwanger werden, einen viel höheren Fettmuskelanteil. So. Damit fängt es ja schon an. Was passiert denn, wenn man dir dann einfach was, wir spritzen ja ins Fettgewebe, Edda, wo spritzt du hin?
Ja, ich habe da viel Auswahl.
Ja, siehst du, ins Fettgewebe, ne? Und dann verteilt sich das. Ja. Und was ist denn, wenn der eine dreimal so viel Fettgewebe hat wie der andere? Richtig, also ist das völlig Wumpe?
Ja, also ab davon, dass ja Medikation angepasst werden muss, bin ich groß, bin ich klein, bin ich fett, bin ich nicht fett, habe ich
aber
mehr
Muskeln. Aber das
wird
es ja auch nicht.
Nein,
da wollen
das
wir ja mal ehrlich
nicht
sein. Ne?
Nee, das Einzige, was gemacht wird, ist, wenn du intramuskulär spritzt, dann kriegst du halt als übergewichtige Person eine längere Spritze als eine normalgewichtige Person. Auch eine längere Spritze, aber eine noch längere Spritze.
Ja.
Das ist der einzige Unterschied, das, wo ich überlege gerade, wo mir das jemals begegnet ist, außer beim Frauenarzt, dass Frauen speziell behandelt wurden, im Sinne von, dass genau darauf geachtet wurde, dass das auch zum Körper passt. Das ist mir nur an dem einen Punkt passiert, wo ich eine lange Spritze brauchte, um in den Muskel spritzen zu können.
Ja, bei unserem Medikament gibt es das nicht. Guck mal, ich habe doch zwischendurch, habe ich mal gefragt, meinen Neurologen, ne? Du weißt ja, ich hatte in dem einen Jahr so wahnsinnig abgenommen. Ich hatte mich ja auf vegane Ernährung umgestellt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, 45 Kilo oder so. Das ist ja wirklich absolut der Hammer, ne? Wenn man so viel abnimmt, prozentual zum Körpergewicht. Ich habe also nur noch unter 70 Kilo gewogen und vorher 120. Mhm. So, dann habe ich natürlich gefragt und gesagt, ja, und jetzt spritze ich mir das gleiche Zeug? Ne? Ich meine, das ist völlig egal. Bei einer Person ist völlig Wumpe. Ja, nee, da sagte mein Neurologe damals gleich, ja, aber das kann man ja gar nicht machen. Das könnte ja die Pharmaindustrie gar nicht leisten. Was ich jetzt übrigens auch nachgelesen habe, dass die behaupten, ja, können wir gar nicht. Genauso wie wir natürlich nicht eine Studie für Frauen machen können und für Männer. Das geht ja gar nicht. Viel zu aufwendig.
Die machen alle Studien nur an Männern.
Ja, nur an Männern.
Am männlichen Körper, sagen wir es mal so.
Ja, also die Vorstudien werden hauptsächlich an männlichen Zellen gemacht, was ich auch total witzig finde. Ne? Also das heißt witzig, ist es tatsächlich nicht. Dass wenn man Tiere untersucht, dass in der Auswertung nicht mal markiert wird, welchen Anteil und welche Ergebnisse weibliche und männliche Tiere machen.
So.
Das ist doch völlig weird.
Ja.
Oder?
Ich habe mir das noch nie so klar gemacht. Also ich weiß schon, dass zum Beispiel, wenn jetzt Crash-Test-Dummies, da weiß man, das sind immer männliche Körper und die weiblichen Körper sind dann halt ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter, aber mehr auch nicht.
Ja, die schlagen dann nicht so heftig ein. Das ist ja eher ein Vorteil.
So, und aber das, ich habe diesen logischen Umkehrschluss nie gehabt, das ist ja klar, bei der Medizin auch. Also jetzt habe ich mich ein bisschen drüber belesen, fiel es mir ja wie Schuppen aus den Augen, irgendwie, sagen wir es mal so.
Ja, also ich weiß das schon ein bisschen länger, Edda, weil ich habe ja immer gesagt, ich habe eine Mädchenkrankheit.
Ah, okay.
Ne? Also okay. Männer sind völlig unterrepräsentiert bei MS. Die Verläufe sind anders, das weiß man alles schon ganz lange. Ne? Mhm. Also als Mann MS kriegen, und das ist wirklich sehr
du hast selten. Es ja, du hast es ja mit einem.
Genau, ich bin ja so ein seltenes Exemplar. Mhm. Ne? Also muss ich ja mal gucken. Also das hat mich immer umgetrieben, warum ich ausgerechnet eine Frauenkrankheit kriege und bin dann darauf gekommen, das muss daran liegen, dass meine Eltern eigentlich ein Mädchen haben wollten.
Ja.
Ha. Ne? Und irgendwas hat sich da, naja, egal, Spaß beiseite. Aber dass die Medizin da tatsächlich überhaupt nicht drauf reagiert und das gar nicht tut und auch in der Forschung nichts passiert, da muss ich sagen, das zeigt dann uns doch so sehr, wie wenig das mit Naturwissenschaft zu tun hat, oder? Stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach ein Gerät entwickeln, du weißt gar nicht, was es macht und dann baust du 100.000 Stück und machst einfach eine Studie und stellst ein paar Fragen, was das Gerät denn machen könnte und dann kriegst du die Fragen zurück und aus der Antwort erschließt sich dann, dass das Gerät funktioniert. Das würde ich für etwas weird halten. Da habe ich mich gestern mit meinem Entwicklungskollegen, der noch arbeitet, drüber unterhalten. Der ist übrigens in Schockstarre gefallen, als ich ihm vorgelesen habe, wie das in der Medizin gehandhabt wird.
Ja, ich hänge auch noch, ich höre dir zu und ich verstehe auch die Worte, aber ich hänge noch an der Vorstellung, dass du, bei dir ist ja doppelt doof, weil du hast als Mann eine Mädchenkrankheit.
Die aber bei Männern untersucht wird.
Wollte gerade sagen. Und wir Frauen, die ja den größeren Anteil in MS-Lern haben, nehmen die ganze Zeit Männermedizin.
Richtig.
Also Männerportion. Wir essen die ganze Zeit Männerportion.
Genau, du kriegst meine Portion.
Ha, das ist interessant. Da hänge ich noch dran fest. Ich bin bei dir mit dem Arbeitskollegen und so, aber ich träume noch von diesem Bild, weil das will mir gar nicht so richtig klar werden.
Naja, es ist halt so, ne? Ich habe ja auch hier die Texte gelesen von der Frau, die in Bielefeld daran forscht.
Ja.
Ne?
Ja.
Gut, jetzt hat ja das Wort Gender leider einen ganz, ganz schlechten Ruf im Moment. Ne?
Und
das wird ja wahrscheinlich auch noch viel schlimmer.
Mhm.
Aber
ich gebe auch zu, als wir uns gesagt haben, darüber wollen wir sprechen und ich habe das Internet aufgemacht, das erste Wort, was ich gelesen habe, war Gendermedizin und dachte, oh nee.
Ja, aber das ist ja das Problem, Edda.
Ja.
Es wird alles so durcheinander gemixt. Es hat was damit zu tun, dass die Medizin halt rein männlich ist und das möchte man offensichtlich nicht ändern. Das hat noch nicht mal damit was zu tun, dass Ärzte eigentlich alle Männer sind, ne? Weil du hast ja auch diese 11,8% forschende Frauen gelesen, ne? Das ist ja
immerhin.
Also da zieht es dir vollständig die Schuhe aus, wenn einer behauptet, dass ja nur Frauen irgendwelche Professorenstellen für Gendern haben. Und dann stellt sich raus, in der Medizin sind das ganze 11,8%, die forschen. Dann muss ich, also in führenden Positionen, ne, da muss ich ehrlich sagen, Leute, guckt mal öfter bei Wikipedia oder irgendwo, dann könnt ihr die richtigen Zahlen mal lesen, ne, und nicht diesen Quatsch, der euch immer erzählt wird. Nee, aber diese Frau hat natürlich darauf hingewiesen, dass diese Idee von Sex im Englischen, also praktisch biologisches Geschlecht ist Sex und die Zugehörigkeit in der Gesellschaft Gender ist halt soziokulturell. Also wie fühl und auch wie ich mich fühle. So.
Mhm.
Und aber selbst bei Sex passiert ja nichts. Erstmal gibt es im Deutschen gar keinen Unterschied. Ne? Also da heißt das einfach Geschlecht und es gibt das gar nicht. Das hat man natürlich geschickt gemacht. Also kannst du, ne? Also Ja, ich komme schon ins Stottern, wenn ich darüber rede, weil es ist ja so, wenn ich höre, dass man schon im 18. Jahrhundert wusste, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. 18. Jahrhundert, Edda. Das finde ich jetzt lange her. Das
ist ein bisschen her, ja.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ne, dann Virchow. Das ist ja einer, der uns wirklich im Kopf ist. Da kennt viele, kennen diesen Arzt, der sich engagiert hat, dass man den Tod gequatscht hat im Kaiserreich und man darauf bestanden hat, dass im Geburtsregister nur männlich und weiblich steht. Das ist doch, ne, und das überschneidet sich. Und dann weiß man ja, wie Medizin tickt. Also das scheint nicht unbedingt nur was mit irgendwelchen Spritzen zu tun zu haben und dass man Zellen untersucht, Mikroskope. Es scheint auch damit zu tun zu haben, wer der Lautsprecher ist und den Leuten irgendwas erzählt.
Ja, und am Ende stirbt halt die Frau im Herzinfarkt, weil ihr nicht der Arm wehtut, sondern ihr schlecht ist.
Ja, ganz genau. Und es scheint keinen zu interessieren. Das ist doch so verrückt, oder?
Mhm. Es meandert sich nur ganz langsam in die Gesellschaft, diese Info.
Ja,
stimmt.
Die aus Bielefeld hier, Ava Nagipur, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, da kann man ja auch Beiträge lesen, die kommt aus der Kardiologie. Ne? Und die hat gerade darüber natürlich viel gesprochen und hat darüber doziert, weil das ist ein Riesenproblem. Ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die gehören wirklich zu der schlimmsten Geißel der Menschheit des 21. und 20. Jahrhunderts.
Oh.
Und dann schafft man es nicht mal, das auseinander zu dividieren für 50% der Gesellschaft.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal die ins Boot holen, die so sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Es ist halt so, dass es bei zum Beispiel kardiovaskulären Dingen, dass sich das bei Frauen anders äußert als bei Männern. Und es ist auch schon erwiesen, dass Frauen später behandelt werden, weil halt die Ärzte dann nicht erkennen, ach, der Arm tut ja nicht weh, wird schon kein Herzinfarkt sein. Das verhält sich bei Frauen unter Umständen anders als bei Männern. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von einem Krankheitsbild. Gibt ja noch ganz andere Sachen.
Ja.
Und da wird zu wenig drauf eingegangen. Und deswegen gibt es zum Beispiel, ist statistisch erwiesen, dass Frauen oftmals zu spät behandelt werden, weil die Symptome nicht richtig zugeordnet werden, weil es einfach zu wenig Wissen darüber gibt. Auch unter Ärzten. Das erschreckt mich ein bisschen, dass das Gegenüber von der Straße nicht weiß, verstehe ich voll. Nicht jeder hat da Interesse für. Aber so ein Arzt, der muss das doch auf dem Schirm haben.
Nee, eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, aus dem Grund nicht, dass es gar nicht gelehrt wird.
Alter.
Es ist ja keine, also wenn du jetzt die Körper untersuchst, dann ist offensichtlich Frau und Mann nur unterschiedlich in den Geschlechtsmerkmalen. Wenn ich das natürlich lehre und die StudentInnen kommen so aus dem Studium, wieso sollten die an irgendwas anderes denken?
Ja, stimmt.
Ich meine, klar, man könnte vielleicht verlangen, wenn man so ein wahnsinnig hochwertiges Studium macht, dass man wenigstens ein myologisches Denken besitzt. Aber da habe ich ja sowieso meine Zweifel.
Aber dann ist das einfach auch nur, man sagt ja, dass Frauen sich mehr anstellen, wenn sie irgendwelche Pillen schlucken, aber wenn das Männerportionen sind, dann macht das total Sinn, dass man auch mehr Nebenwirkungen hat.
Ja, durchaus. Wie gesagt, es weiß ja keiner, weil es gar nicht untersucht wird.
Ha.
Wenn du das gar nicht statistisch erfasst, wen interessiert es dann?
Ja, stimmt.
Na? Und hast du das auch gelesen, dass die Anästhesie-Geschichten hier Morphium und Propofol, dass Frauen dreimal so viel brauchen, weil sie eben so viel mehr Fettanteil haben im Blut, weil das dann gebunden wird. Das fand ich auch total interessant. Da stand da ja nur drin, um mal zu sagen, dass auch Medikamente ganz anders wirken. Ich meine, ich bin jetzt ein Mann, ich habe da nicht so große Angst, aber da hätte ich jetzt doch ein bisschen Bedenken, wenn ich eine Frau wäre, was man mir denn dann so gibt, wenn ich operiert werde.
Ja, wobei Propofol schon ein geiles Zeug ist, also.
Ja, ich glaube, das ist der Burner im Moment, ne?
Absolut.
Aber was ja interessant ist jetzt für Männer, die uns möglicherweise zuhören, das ist, dass das natürlich auch umgekehrt geht, ne? Bei Antidepressiva hast du vielleicht auch gelesen, bei Depression, dass ich weiß das schon lange, weil meine Hausärztin mir das schon vor 25 Jahren gesagt hat, Weil ich bin ja unter Depression total rege geworden. Mhm. Ne? Ich bin praktisch der Feuerlöscher geworden. Wenn ich eine Depression hatte und es rief jemand an, dann bin ich bösartig geworden und ich konnte schlagartig alle Probleme lösen. So, dann bin ich dann irgendwann zu meiner Hausarztin und habe gesagt, also das stimmt was nicht. Ich komme überhaupt nicht in Ruhe. Ich bin so, ne, das stimmt irgendwas nicht. Dann sagt sie, ja, das wären also deutlich Zeichen für eine Depression bei einem Mann. Da habe ich gesagt, Depression? Bin ich dann nicht traurig und abgeschlafft, kriege die Augen nicht mehr auf? Da hat mir meine Hausärztin schon vor 25 Jahren gesagt, ja, das wären die Symptome bei Frauen. Hauptsächlich. Bei Männern würde sich das ganz oft ganz anders äußern. Und das habe ich jetzt nachgelesen.
Ach.
Und dann ist das die Verteilung ja auch wieder zwei Drittel, ein Drittel. Ne? Also Frauen kriegen viel, viel häufiger eine Depression. Das glaube ich zwar nicht, weil die werden einfach häufiger diagnostiziert, weil sie sich um ihren Körper scheren, Männer eben nicht.
So.
Ne? Die müssen eigentlich mit der Nummer, ich bin der Härteste.
Genau.
Da will man ja keine Depression, das geht ja nicht. Aber die Suizide sind dreimal so hoch bei Männern.
Das nun. Ist,
ne? Also Leute da draußen, wenn ihr das hört, das hört sich nicht so gut an. Ne? Da kann man sehen, dass auch da jetzt mal der Nachteil auf der Männerseite liegt, dass man sich gar nicht drum schert, wie eine Krankheit bei einem weiblichen Körper und bei einem männlichen Körper, ne, wie die Symptome vielleicht ganz unterschiedlich sein können. Ist ja noch ein gutes Beispiel.
Oh, ja, und wenn man dann diagnostiziert ist mit einer Depression und man kriegt eine Medikation dafür, dann stimmt's wieder bei euch und bei den Frauen.
Ja, ja, das ist der Hammer.
Ist das alles pervers? Ehrlich?
Das ist das jetzt, du weißt, da muss ja dreimal um die Ecke denken, ne? Wahrscheinlich sitzen jetzt die Ersten da und packen sich an, was hat der gerade gesagt? Bei denen ist ein Dreh, zwei Dreh und dann kriege ich aber das, was, da kommst du ja schon durcheinander, ne?
Ja, also ich bin verwirrt tatsächlich. Ich habe jetzt, muss ich jetzt verunsichert sein, zum Arzt zu gehen überhaupt und überhaupt eine Aspirin einzuschmeißen, die ja nur an Männern getestet wurde? Verunsichern wir jetzt gerade alle?
Also eins muss man ja sagen, es hat sich ja ein bisschen gebessert.
Ja, ja.
Also es ist zumindest ein bisschen in die Medien gegangen.
Ja.
Es hat nur genau den Nachteil, den du eben gesagt hast. Sobald jemand das Wort Gender sagt, was ja in den wissenschaftlichen Texten nun mal vorkommt, aus dem einfachen Grund, was ich eben schon gesagt habe, dass es diese wunderbare deutsche Sprache, die Sprache von Goethe, nicht hergibt, da einen Unterschied zu machen.
Ja, ja.
Ne, das geht leider nur in Englisch. Und sobald einer Gender sagt, dann dreht ja die Hälfte der Bevölkerung komplett am Rad.
Ich kriege auch sofort ein kleines Ziehen im Nacken, wenn ich das Wort höre. Gebe ich zu. Nee, Deutschland ist halt sehr, wir haben ja die Leitlinie. Für jede Krankheit gibt es eine Leitlinie, wie die zu behandeln ist. Und da ist es halt so ganz oft, dass dann Symptome, die nicht im Buch stehen oder nicht leitlinienkonform sind, sind dann atypisch. Also eine Frau hat, wenn sie einen Herzinfarkt hat, gerne atypische Symptome, wo ich denke, wenn die Hälfte der Menschheit aus Frauen besteht, warum ist das dann atypisch?
Also Berlin-Krit-Med hat es ja auf den Punkt gebracht. Die haben nämlich geschrieben in ihrem Einleiter, Frauen sind asymptomatisch.
Frau an sich ist
atypisch.
Asymptomatisch.
Also die
atypisch,
Frau genau. An sich ist einfach atypisch. So hat es, weißt du, da macht das in der Medizin Sinn.
Ja.
Dann sagst du einfach, die Hälfte ist atypisch.
Super. Ja, so kann man sich das auch leicht machen. Aber vielleicht muss man sich das auch leicht machen.
Ja, das ist natürlich so jetzt Text sehr kritisch, ne? Deswegen heißen die auch Krit-Med.
Ja.
Aber so ein bisschen was steckt ja schon dahinter, ne? Weil ich glaube ja nicht, dass das ÄrztInnen das bewusst machen.
Nee, der Wille ist immer da.
Es wird offensichtlich im Studium zu wenig getan. Es gibt wahrscheinlich auch, weißt du, wenn sich ewig keiner drum kümmert, dann kann man ja nicht das Ganze einfach jetzt so zerreißen, wie wir das gemacht haben, sondern man muss sagen, ja, wo soll's herkommen?
Richtig.
Die Lehre dazu muss erstmal entstehen und es muss eine Einordnung entstehen. Wenn man die gar nicht weiß, wir reden ja jetzt so ein bisschen, schon fast sarkastisch darüber, aber wenn man zurückkehrt zur Realität, muss man sagen, Wenn es das nicht gibt, wie soll das gehen? Es muss in der Wissenschaft erstmal eine Basis geben, an der sich dann auch nachher die Medizin ausüben, auch orientieren können. Die können sich das ja nicht selbst ausdenken, was sie machen sollen. Mhm. Ne? Klar gibt es jetzt diese freie medizinische Kunst, aber das ist ja alles Blödsinn, das gibt es ja schon ewig nicht mehr. Keiner möchte seine freie Kunst ausüben und dann nachher eine Klage an den Hintern kriegen. Also das ist ja...
Aber das Ganze schon so uralt ist. Also ich war erstaunt, als ich gelesen habe, dass Aristoteles, dass das aus seinem Mund kam, dass die Frauen einfach kleine Männer.
Ja, das von dem mit dem Bikini-Modell aus den 60er habe ich auch noch nie gehört. Das war mir auch völlig neu. Ne? Und vor allem, dass man in den 1950er Jahren dann ein Problem, also da, wo sich das ein bisschen überschneidet, sind ja Hermaphroditen, wenn man das nur kurz mal anspricht, das ist ja die Überschneidung quasi.
Und das beides drin, gemischt.
Genau, das beides drin. Und 1950 ist es ja so gewesen, dass dann in Amerika die Eltern, ich weiß nicht, ob gezwungen, aber dazu angehalten wurden, die Kinder operieren zu lassen. Und die Eltern haben das Geschlecht bestimmt. So. Und das ließ sich dann auch nicht mehr ändern. Das hat man übrigens in Deutschland nicht gemacht. Das hat man erst in den 60er Jahren dann von den Amis übernommen. Dass das auch bei uns so gemacht wurde. Und das, finde ich, ist einfach Wahnsinn, weil man ja 100 Jahre vorher es genau andersrum gemacht hat. Da durften die einfach ihr Geschlecht selber wählen bis zum 18. Lebensjahr. Ne? Und das seit 1780. Also ne, da fragt man sich ja, was stimmt denn da nicht? Und Aristoteles ist 500 vor Christus. Also irgendwie...
Ja, ich hatte das mit der freien Entscheidung, hatte ich vorher noch gar nicht gelesen, bis du mir diesen Artikel geschickt hast. Krasser Scheiß. Also hätte ich nie gedacht, weil darüber streiten sie sich ja heute noch.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist so, man konnte das dann natürlich nicht ändern. Ne? Das, was man heute kann, also dass du deine Geschlechtszugehörigkeit wählen kannst, das ging natürlich nicht. Ne? Das war
verboten. Ich finde es schon krass, dass die Eltern dann darüber entscheiden, wird jetzt ein Junge oder ein Mädchen draus.
Ja, aber das hat man ja erst im Kaiserreich eingeführt. Das gab es ja vorher nicht. Da durften die Menschen das selbst wählen. Seit 1781 oder was ich da gelesen habe, durften die das selbst bis zum 18. Lebensjahr entscheiden. Sie durften es dann nur nicht rückgängig machen.
Ja.
Na, gut, da konnte man noch nichts operieren. Da gab es die Schönheits-OPs. Da konnten sie nicht noch irgendwas umstülpen, reinstülpen, abschneiden oder dran basteln. Ne? Weil damit hat man dann ja erst in den 50er Jahren angefangen, ne? Und dass das aus Amerika kommt, ist ja auch nicht gerade verwunderlich.
Nein, eher nicht. Aber krasser Scheiß. Also ich bin zum Beispiel auch auf diese Herzinfarktnummer nur gekommen, weil Barbra Streisand in Amerika sich da ganz dolle für einsetzt. Also Prominente treten nach vorne und sagen, hier ist Handlungsbedarf. Hier sind Frauen gefährdeter als Männer. Jetzt in dem speziellen Fall ist es so, da müssen wir was tun. Gibt es sowas in Deutschland auch? Also wir wissen jetzt von einer Ärztin, die darin studiert, aber wissen wir von einer prominenten Bewegung in Deutschland, die das Thema nach vorne bringt?
Also ich...
Klärt uns gerne auf, ich weiß nichts.
Vielleicht wissen unsere HörerInnen etwas darüber, aber ich habe nichts gelesen. Ne? Ich hatte dir das ja nur geschickt mit der Frau, die an der Charité ein paar Jahre ein Institut geleitet hat, was sich damit beschäftigt. Die ist jetzt so alt, die ist nun noch Seniorprofessorin und danach haben sie es eingestampft. Und das war das Einzige, was ich mit diesen tatsächlich direkt auf kardiovaskuläre Sachen gemünzt, ein Lehrstuhl, der sich da der Forschung an Frauen verschrieben hat mit etlichen Projekten, aber die macht das nicht mehr, weil sie eben entsprechend alt ist, die Frau. Der Name fällt mir jetzt leider im Moment nicht ein. Und wo du eben Amerika sagst, ist, wenn ich die Originaltexte, auf die Ava Nagipur verweist, hier aus Bielefeld, das kommt alles aus Amerika. Also ich habe da überhaupt keinen Text gesehen auf wissenschaftliche Sachen. Ne? Da ist ja eine riesen Literaturliste hinten dran, weil es halt ein wissenschaftlicher Text. Und das kommt alles aus Amerika, was sie da geschrieben hat und auf was sie verweist. Also ich wüsste gar nicht. Aber vielleicht liegen wir auch falsch. Vielleicht weiß hier jemand mehr, dass es in Deutschland auch irgendwas gibt. Oder,
ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gibt.
Ja, es gibt ja ein paar Zentren, ne? Tübingen, eben die Charité, was war da noch? Ich glaube, 3 Zentren gibt es, die sich mit Gendermedizin beschäftigen. Nein, also sagen wir mal besser mit Frauen angepasster Medizin. Vielleicht verstehen, da ist das dann weniger ja, aufreizend, das Thema.
Ja, und ob Sie mal irgendwann an den Studiendesigns was ändern, dass auch Frauen in irgendeiner Form eine Beachtung finden?
Nein.
Egal was?
Nein, das würde ich also wirklich jetzt Leute da draußen ausschließen. Edda, überleg dir mal, wie soll denn so eine Studie aussehen? Wie wird der weibliche Körper erfasst, wenn er in der Menopause eine völlige hormonelle Umstellung hat? Was ist mit dem weiblichen Körper in der Schwangerschaft oder zwischendurch, wenn er völligen Schwankungen im gesamten System unterlegen ist, was Männer gar nicht haben in der Form? Das würde ja bedeuten, dass wenn du jetzt ein Medikament schaffst, was von 0 bis 80 gegeben wird, na, so natürlich nicht, also sagen wir Kinder nicht, Kinder weggelassen, ne? Kindermedizin ist ja auch so eine spezielle Sache, das wird ja auch gar nicht betrieben, aber da muss man dann sagen, ja, das wären aber reichlich mehr Studien. Da müsste man für euch das praktisch ja anpassen, ne?
Ja, also ich habe ein Interview gelesen und da hat die Interviewte, ich glaube, es war eine Frau, tatsächlich gesagt, dass eigentlich weiß man ja, dass Arzneimittel, wie sie wirken in Frauen und Männern, dass sie unterschiedlich wirken. Die werden immer noch auch nur an Männern getestet seit Contergan.
Ja.
Weil sie dann irgendwie voll Angst hatten, dass eine Frau, eine schwangere Frau, nicht sich einer Studie unterziehen darf.
Ja, ich denke, seitdem ist auch im Waschzettel, ne, sind Schwangere immer speziell genannt. Ne? Aber wie funktioniert das dann? Ne? Ich kann das verstehen, in dem einen wissenschaftlichen Text stand, dass es natürlich ganz wenig Studien zu Schwangeren gibt, weil wer möchte jetzt, wenn er schwanger ist, denn an irgendeiner Studie teilnehmen? Ne, das ist ja total verständlich.
Und ich habe gelesen, dass seit 2004 zumindest, wenn Arzneimittelprüfungen stattfinden, müssen die Frauen angemessen klinisch berücksichtigt werden. Seit 2004, das ist noch nicht so lange.
Naja, also ich denke, das ist ja jetzt rasend schnell gegangen. Man denkt, dass wir jetzt 200 Jahre über das Gendern gesprochen haben und jetzt erst die Ersten. Ne? Und wir hatten ja, und muss man mal sehen, was mit der neuen Regierung so passiert. Ob wir dann bei 1904 zurückgelandet sind.
Also ich meine, letztendlich, es ist nicht perfekt, das System, was wir haben, aber es funktioniert ja. Also ich nehme eine Aspirin und sie wirkt. Und Thorsten nimmt auch eine Aspirin und bei dem wirkt es auch. Also ja. Wir leben damit ja jetzt schon ein paar Jährchen. Deswegen, wir wollten euch, glaube ich, nicht verunsichern. Mich hat so eine Minute verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, dass alles überdenkst und denkst, oh Scheiße.
Ja, Mann, aber das kann doch auch passieren, Edda, wenn dir sowas, ne? Ich meine, wie gesagt, ich habe das nur damals mit dieser Depression gehabt, nur dass meine Hausärztin das sagte. Und vorher habe ich mir sowas niemals Gedanken gemacht.
Ja. Ne?
Gut, ich bin auch ein Mann, ich muss mir da eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja das Einhorn.
Ja,
Typ macht sich denn schon Gedanken und läuft in eine Depression. Also es ist, verstehst du? Du suchst dir auch immer den speziellsten aller speziellen Wege in deinem Leben.
Ach, findest du das?
Auch schon?
Ja, nee, du hast eigentlich hast du recht. Das ist mir aber, nee, ich glaube ja nicht an Vorbestimmung. Sonst hätte ich jetzt gesagt, so. Das ist mein Schicksal.
So. Also wir wollten niemandem Angst machen mit dieser Folge. Alles ist gut letztendlich. Wir leben ja so und leben ja auch so gut und haben.
Es könnte nur besser gehen, ne?
Es könnte immer besser. Alles könnte immer besser gehen. Ich sag mal, ich mache für heute diesen bunten Sack mal ganz vorsichtig zu. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wir reden dann bestimmt nicht über sowas Verwirrendes wie heute, aber über irgendwas anderes. Ihr werdet dann hören, was es sein wird. Wenn ihr uns bis dahin erreichen wollt, podcast@tausendgesichter+2.de. Da werden sie eigentlich geholfen. Bei Genderfragen bin ich mir nicht sicher. Für heute sagen wir einfach mal Tschüss.
Tschüss.